SWR 2 Leben.
Das Bild der Videokamera zeigt ein Wohnzimmer in Tel Aviv. Die Nachmittagssonne fällt durchs Fenster herein. Ruth Ton Mendelssohn, die Bewohnerin, spricht nach eigenem Bekunden nur noch sehr schlecht Deutsch. Aber sie kann immer noch vorlesen. Aus jenem Roman für Kinder, aus dem ihr auch ihre Mutter vor über 60 Jahren vorgelesen hat. Aus Erich Kästners Pünktchen und Anton.
Kennt ihr die Weidendammer Brücke? Kennt ihr sie am Abend, wenn unter dem dunklen Himmel ringsum die Lichtreklamen schimmern? Über den Häusern des Schiffbauerdamms glänzt der Giebel des großen Schauspielhauses. Hochbahnen fahren über die Stadt hin.
Aus Berlin, der Stadt, der Kästner hier 1931 seine Zuneigung bekundet, aus Berlin stammte auch Ruth Ton Mendelssohns jüdischer Vater, der sich Ende der 40er Jahre in Palästina niederließ, nach einer strapaziösen Flucht über Shanghai. Auch die Mutter hatte als Jüdin vor der NS-Diktatur fliehen müssen. Ruth Ton Mendelssohn erklärt, dass sie etliche Details über ihre Familie noch immer nicht wüsste, hätte er nicht eine deutsche Erbenermittlerin geholfen. Beate Nowak.
The last thing I think she found was the death certificate of my grandmother. I never knew till then.
Zuletzt hat Beate die Sterbeurkunde meiner Großmutter aufgespürt. Erst dadurch habe ich erfahren, wann sie starb. Auch meine Mutter hatte das nicht gewusst. Die Familie war bereits in Palästina, meine Großmutter aber war in Deutschland zurückgeblieben und kam dort 1942 um. Mein Großvater, ihr früherer Ehemann, war da schon hier in Jerusalem, zusammen mit seiner Tochter, meiner Mutter.
Beate Nowak, die das Schicksal der Großmutter recherchiert hat, arbeitet in Heidelberg. Sie ist eine von zwei Gründerinnen der Firma Ilanot, hebräisch Bäume, die sich einer besonderen Detektivarbeit widmet.
Eine Erbenermittlungsfirma sucht die unbekannten Erben einer verstorbenen Person. Also wenn ein Mensch verstirbt und hinterlässt keine Verwandtschaft, dann kommen meistens wir oder eine andere Erbenermittlungsfirma ins Spiel, die die unbekannten Erben sucht.
Lange Zeit hat sich Ilanot dabei auf die Erben verstorbener Jüdinnen und Juden konzentriert. Von Menschen, die allein oder mit ihren Familien vor dem deutschen Völkermord an den Juden geflohen waren. Begonnen hat alles während eines Aufenthaltes in Israel, gemeinsam mit der Ilanot-Mitgründerin Christiane Kehrl.
Dort ist uns über den Weg gelaufen, dass noch Opferfamilien auf dem Gebiet der ehemaligen DDR Anspruch hatten auf Entschädigungsgelder, sogenannte Entschädigungsgelder. Und dann haben die Frau Kehrl und ich ganz schnell gehandelt und haben eine Firma gegründet, ein Büro in Tel Aviv aufgemacht und dann ging es los. Und wir haben dann spezialisiert, eben jüdische Opferfamilien, Nachkommen, Kinder, Enkelkinder gesucht, gefunden, ungefähr 30, 33 Familien, deren Rechte wir vertreten haben.
Sie begegneten aber auch Menschen wie Ruth Ton Mendelssohn, geboren in Israel 1951 als Kind deutscher Eltern. Ruth Ton arbeitete über 40 Jahre lang als Kreativdirektorin des israelischen Nationaltheaters Habima. Dort lernten sie und Beate Nowak sich kennen und Beate begann Ruths weit verzweigte Verwandtschaftsverhältnisse zu erforschen.
Ich glaube, sie hat eine besondere Begabung dazu. Denn nicht jeder kennt so genau die vielen Möglichkeiten, im Internet jemanden aufzuspüren. Das ist ja wie ein regelrechter Ozean und nicht jeder weiß dort so tief hinabzutauchen. Aber Beate kann es. Und ich habe ihr gesagt, hör mal, du hast da ein echtes Talent. Denn sie hatte mir Informationen von ich weiß nicht woher gebracht. Da habe ich ihr gesagt, du solltest das professionell machen. Zumal es dir ja auch Freude bereitet.
Die Freude rührt daher, dass es für Beate Nowak eine Herzensangelegenheit ist. Denn das Schicksal der jüdischen Deutschen bewegt sie seit einem Erlebnis als Teenager.
Ich war 15 und war allein zu Hause und es lief abends ein Film mit Ingrid Bergman. Es war die Biografie von Golda Meir. Ich glaube, ich bin in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen, aber mir ist während diesem Film wie Schuppen von den Augen gefallen, was uns alles für ein Humbug erzählt wird. Ja? Ich wusste nämlich gar nicht, was ein Jude ist. Und da wurde also mir begreiflich gemacht, dass es alles mit uns zu tun hat. Ab diesem Abend war ich sowas von infiziert. Also ich bin losgerannt, ich habe die halbe Bibliothek leer gelesen, bin dann 1988, Gott sei Dank, das erste Mal nach Israel gekommen, was auch so eine Art von Offenbarung war, ich muss es wirklich sagen, und bin seither, ich glaube, 70, 75 oder 80 Mal dort gewesen. Ja, das ist my home country, kann man fast sagen. Ja.
Die Ilanot, Mitinhaberin Christiane Kehrl, kam ebenfalls aus persönlicher Leidenschaft dazu. Sie hat eine jüdische Urgroßmutter. Und ihr Vater betrieb während der Weimarer Republik an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche die Buch- und Kunsthandlung Amelang, eine der damals bedeutendsten in der Metropole.
Und er hatte sehr viele jüdische Kunden und hat eben erlebt, wie sich dann in den 30er Jahren Berlin verändert hat und wie er dann, also die Literatur, die dann auch als entartet galt, in den Keller gebracht hat und dort heimlich für die jüdischen Kunden noch aufgehoben hat und heimlich weitergegeben hat. Das war sehr riskant. Und er hat dann alles gerettet, obwohl bei dem großen Angriff in Berlin 1944, ich glaube, es war der 15. Februar 1944, alles zerstört wurde, konnte er also das ganze Archiv dieses Geschäftes, was es schon seit 1806 gab, zunächst in Leipzig, dann in Berlin, konnte er retten und hat es mit nach Kaput genommen, also da in die Nähe von Berlin und dann später in den Westen.
Mit ihrem Büro in Tel Aviv nahmen Christiane Kehrl und Beate Nowak also vor Ort die Ermittlungen auf. Sie wollten Jüdinnen und Juden helfen, deren Familien einmal im Gebiet der 5 neuen Bundesländer Häuser oder Grundstücke besessen hatten, die aber während der NS-Zeit von den Deutschen enteignet worden waren. Nach 1990 stand den Nachfahren Geld zu. 800 Millionen Euro hatte die Bundesregierung zu diesem Zweck der Jewish Claims Conference, kurz JCC, zur Verfügung gestellt. Christiane Kehrl und Beate Nowak schätzen heute, dass sie mehrere hundert Familien untersucht haben.
Also muss ich vorstellen, man recherchiert einen Fall an und merkt, die gesamte Familie ist in Auschwitz umgekommen. Dann geht es einfach nicht weiter. Ja? Nächster Fall. Also das war der Anfangsstress, wo wir wirklich Fall für Fall für Fall, Familienname, Yad Vashem geguckt, gibt es ein Testimony, es gibt deutsche Datenbanken. Und irgendwann hat man gemerkt, nach einer Woche, wir kommen hier nicht weiter. Familie ist leider völlig zerstört, also ausgelöscht worden. Und dann die nächste Familie. Es war am Anfang Akkordarbeit.
Denn diese Arbeit einer Erbenermittlung ist wie jedes andere Geschäft unbarmherzig. Ein Honorar bekommt nur diejenige Agentur, die von den Erben den Auftrag erhält, sich um die Erbschaft zu kümmern. Ein Wettlauf mit Konkurrenten aus aller Welt. Mit großen amerikanischen Anwaltskanzleien zum Beispiel.
Das bedeutet, wir setzen ein Team zusammen, zum Beispiel drei oder vier Leute. Die eine telefoniert, die andere durchwühlt das Internet. Die nächste ruft einen Friedhof an, Standesamt, Archiv. Der nächste fährt nach Karlsruhe oder Baden-Baden zur Akteneinsicht. Und dann geht es mindestens 7 Tage, kann man fast sagen 24 Stunden. Natürlich sitzen nicht alle 24 Stunden am Rechner. Aber die Übergabe, der eine recherchiert lieber nachts im Internet, der nächste lieber morgens um 6. Und so nach 7 Tagen sollte man den Erben schon riechen. Wenn sie Pech haben, rufen sie am 9. Tag den ersten Erben an und er sagt, ich habe gestern bei der Konkurrenz unterschrieben.
Im Falle Ruth Thorn Mendelssohns war es nicht nötig, sich auf diesen Wettlauf einzulassen. Unabhängig von Erbschaften ging es hier darum, den Stammbaum der Familie zu recherchieren, längst verschollen geglaubte Verwandte zu finden. Die Familie mütterlicherseits habe ihre Wurzeln am Rhein, erzählt die Israelin.
My mother family has a root in Köln. She was born there. And even the house where they lived still exists in the 29 Walter Rathenau Straße
Meine Mutter wurde in Köln geboren und es gibt sogar ihr Elternhaus noch, in Rodenkirchen in der Walter-Rathenau-Straße 29. Ich war dort, weil mir das Haus vorübergehend noch einmal gehörte. Das Haus wurde gebaut von meinem Großvater, nach Plänen des Bauhausarchitekten Hans Schumacher in den 30er Jahren, glaube ich. Heute steht es unter Denkmalschutz und im Internet findet man es unter dem Namen Rosenberghaus. Eugen Rosenberg war der Name meines Großvaters. Er war Notar und Rechtsanwalt in Köln gewesen, bis die Nazis ihn vertrieben. Sehr früh, schon im Oktober 1934, ist er dann nach Palästina geflohen. Die Reise konnte er bezahlen, weil er zuvor eine sehr große Sammlung asiatischer Kunst verkauft hatte. Mein Großvater floh zusammen mit meiner Mutter und einer Bediensteten. Und meine Großmutter blieb in Deutschland.
Denn die Großeltern hatten sich auseinandergelebt. Väterlicherseits wiederum liegen Ruton Mendelssohns Wurzeln an der Spree. Dort konnte sich nur ihr Vater vor dem Völkermord retten. Eine jüdische Familiengeschichte, von der Ruton Mendelssohn vieles erst durch die Recherchen von Ilanot erfahren hat. Dort im Büro in Heidelberg hat Beate Nowak bis heute immer wieder Anfragen von Nachfahren verfolgter Juden auf dem Schreibtisch. Sie bearbeitet sie ohne Honorar, nur gegen eine Spende für einstige Verfolgte, die heute materielle Not leiden.
Die Christiane und ich, wir haben in Jerusalem einen Kontakt zu einem mittlerweile 85-jährigen Mann, der in Bergen-Belsen als Kind, als Sechsjähriger, Siebenjähriger war, der relativ an der Armutsgrenze lebt. Und wenn wir solche Arbeiten machen, dann geben wir die Kontonummer von Josef weiter und sagen, bitte überweist den Betrag, den ihr für angemessen haltet.
An eine Erbenrecherche, bei der es um viel Geld ging, für die Erben und damit auch für sie selbst, erinnert sie sich besonders. Gesucht waren zwei Jugendliche irgendwo in Israel, von denen nur der Nachname bekannt war. Und das sei ein Allerweltsname gewesen, wie Müller.
Ich habe erst mal 14 Tage drüber nachgedacht, was man denn mit diesem Namen anstellen kann. Und ich habe freitags nachmittags angefangen und habe sonntags morgens, ich kann wirklich sagen, ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen. Sowas müssen Sie durchziehen. Also ich spreche etwas Hebräisch, ich kann Hebräisch lesen und schreiben, das hat mir geholfen. Über Umwege bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, in dem der Name des Vaters vorkam. Wobei der Name Müller natürlich auch wieder, ja, aber es wurde erwähnt, er hat 2 Kinder.
Und der Artikel erwähnte auch, welche Schule die Kinder besuchten. Das konnte eine Möglichkeit sein, sie aufzuspüren. Die Zeit drängte. Um Kontakt mit der Schule aufzunehmen, wandte sich Beate Nowak an eine Bekannte vor Ort in Israel.
Es waren aber Schulferien. Die hat dann die Schulsekretärin angerufen. Die hat bestätigt, dass 2 Kinder mit diesem Namen auf der Schule sind. Aber die Schulrektorin wäre in Griechenland im Urlaub. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Israel ist alles etwas anders als hier. Die Schulsekretärin hat die Direktorin in Griechenland im Urlaub angerufen. Und die hat dann per Handy meine Freundin in Tel Aviv angerufen, hat bestätigt und hat dann sofort die Mutter von den 2 Kindern angerufen. Also montags hatte ich die Kinder an der Strippe.
Die auf diese Art von ihrer Erbschaft erfuhren und davon, dass ihre Familie größer war, als sie zuvor gedacht hatten. Bei der Kontaktaufnahme kann sich dann natürlich herausstellen, dass die Verwandten auf näheren Austausch keinen besonderen Wert mehr legen. Ein solcher Anruf in Amerika kann also auch eine Enttäuschung bringen. In jedem Falle kostet er häufig auch Überwindung, weil bei den Angerufenen oft alte Wunden aufgerissen werden. Wie bei einem Mann, der als Halbwüchsiger mit seiner Familie in die Pyrenäen in das berüchtigte Lager Gurs verschleppt worden war, in das man viele jüdische Deutsche aus dem Südwesten deportierte. Bald nach der Befreiung aus dem Lager schon, lernte er ein Mädchen kennen, das eine ähnliche Odyssee hinter sich hatte und das Jahre später seine Ehefrau wurde. Die beiden gelangten schließlich in die USA. Jahrzehnte danach rief Christiane Kehrl das Paar in Amerika wegen einer Erbschaft an.
Also da haben mir die Knie geschlottert. Der hat kein Wort dazu gesagt, zu seiner Geschichte. Ich habe ihn von mir aus auch nicht angesprochen. Aber er hat über Zeitgeschehnisse dann gesprochen mit mir und hat mir so die Möglichkeit gegeben, in Kontakt mit ihm zu kommen. Und dann jedes Mal, wenn ich anrief, wir hatten eine Menge immer wieder zu regeln, ging seine Frau zunächst ans Telefon und jedes Mal rief sie ganz laut: Manfred, Germany is calling. Und das war für mich also ganz krass, weil es ging gar nicht um mich, sondern es ging darum, endlich ruft wieder jemand aus Deutschland an. Halleluja!
Nicht der einzige Fall, in dem Christiane Kehrl und Beate Nowak anrührende Erlebnisse mit ihren Gesprächspartnern hatten. Natürlich haben sie mit vielen Jüdinnen und Juden gesprochen, die bis heute unter den Misshandlungen leiden, die ihnen die Deutschen antaten. Beate Nowak weiß, von einer jüdischen Amerikanerin zu berichten, die das KZ überlebte und bei der ersten Kontaktaufnahme am Telefon zunächst immer wieder nur einen Satz gesagt habe.
How can I get over? Und dieser Tonfall in dieser Stimme, 10 Minuten lang, how I can get over.
Wie kann ich darüber hinwegkommen? Offene Ablehnung habe man zwar nicht erlebt, aber Skepsis. Etwa im Falle zweier Schwestern, die Beate Nowak und Christiane Kehrl in einem Kibbutz besuchten, nachdem sie den Stammbaum ihrer Familie recherchiert hatten. Zu allem Überfluss hatten sich die beiden Ermittlerinnen auch noch etwas verspätet.
Und dann lief eine der Schwestern schon mit richtig wütendem Gesicht uns entgegen. Wir wurden dann zwar in die Wohnung gebeten, aber die zwei Gesichter, das war kein Willkommensgruß. Die haben uns wirklich beäugt. Was sind das für zwei? Was wollen die? Wollen die uns über den Tisch ziehen? Kommen da wieder zwei Deutsche, die uns erzählen wollen, wo es eigentlich lang geht oder wie es wirklich war? Das hat sich dann aber so entwickelt, das Gespräch, dass am Ende beide gelacht haben, sehr freundlich waren. Also irgendwas in unserer Art und auch im Gespräch muss gewesen sein, was es geöffnet hat. Und letztendlich die Tore weit aufmachten. Wir haben ihnen dann den Stammbaum ihrer Familie hingelegt und sie kannten diese Familie nicht.
Eines von vielen Erlebnissen, bei denen das Eis schließlich eben doch brach. Bei anderen Begegnungen musste von vornherein kein Eis gebrochen werden. Es sei merkwürdig, in diesem Zusammenhang von Glück zu sprechen, bekundet Beate Nowak. Doch mitunter habe es in gewissem Sinne Glückserlebnisse für die beiden Ermittlerinnen gegeben.
Wenn ich in Israel erstmal gesehen habe, was wir da, ich sag mal, bewerkstelligt haben, ja wirklich auch bewälzt haben, ja, und sind dann zu Besuch bei einer Familie gewesen. Ich kann mich erinnern, in Haifa waren wir bei einer Familie, der Ehemann war so begeistert von ihr, er wollte dich ja heiraten, ja. Also so entzückend, der war schon auch über 80, ja. Und dann hat er dir
die hebräische
Bibel geschenkt. Und da war ein toller Kaffeetisch, der Kaffee hat geschmeckt, der Kuchen war klasse. Die Menschen haben so viel Güte ausgestrahlt. Ja. Und dann sitzt so ein 80-Jähriger, der also den Holocaust überlebt hat, und will dann eine Deutsche heiraten, ja, und schenkt ihr die Bibel dazu.
Vielleicht haben die Menschen, denen wir begegnet sind, auch das Gefühl gehabt, so, hier sagt niemand, ich muss vergessen, sondern ich kann einfach sein, wie ich bin. Mit dieser Geschichte, mit der Tätowierung im Arm von Auschwitz, mit meinen seelischen Wunden. Das ist sicherlich auch für uns dann spürbar gewesen so.
Bei den Menschen, die sie anriefen, denen sie mit viel Fingerspitzengefühl erklärten, dass sie gerade etwas von verschollenen Verwandten geerbt hatten, bei diesen Menschen, denen sie schließlich leibhaftig gegenüber saßen, machten die beiden häufig eine besondere Beobachtung. Beate Nowak muss nach Worten suchen.
Also mir kam es manchmal so vor, dass Menschen, die ein so grausames Schicksal erlitten haben und trotzdem weitergelebt haben, überlebt haben, weitergelebt haben, die kommen in einen anderen Seinszustand. So kam mir das vor. Also die werden nicht aggressiv, die werden nicht wütend oder zeigen sich nicht wütend, sondern mit einer Sanftmut. Für mich war es wirkliche Weisheit, ja? Viel Liebe. Ich glaube, es gibt noch ein paar bessere Worte, die fallen mir jetzt leider nicht ein. Also das ist mir bei ganz vielen aufgefallen und ich war berührt, kann man gar nicht sagen, ist viel zu niedrig. Die haben mir erlaubt, mit ihnen für einen Augenblick in anderen Seinszustand. Also da gibt es kein Wort für.
Vielleicht allerdings hat auch das Verhalten Beate Nowaks und Christiane Kehrls geholfen, die Brücken zu bauen. Ihr Einfühlungsvermögen, ihr Feingefühl. Ruth Ton Mendelssohn.
Es war wunderschön, Beate kennenzulernen, denn ich halte sie für einen außergewöhnlichen Menschen, einen sehr freundlichen Menschen. Gegenüber dem Holocaust und der jüdischen Geschichte im Allgemeinen hat sie eine sehr besondere Einstellung. Sie ist sehr interessiert und fühlt das Bedürfnis, etwas wieder gut zu machen.
Etwa als es darum ging, die Spur von Ruth Tons Vater Willi wieder aufzunehmen, der aus Deutschland nach Shanghai geflohen war.
Ruth und ich sind dann ins Landesarchiv nach Berlin. Da liegen noch die sogenannten Wiedergutmachungsakten. Die haben wir uns angeguckt, was also Willi Ton aus Shanghai beantragt hatte. Er musste beweisen, dass eine Quittung für den Schmuck, eine Quittung für den Teppich, Quittung für teure antiquarische Bücher.
Gemeinsam mit Beate ließen wir uns 8 Aktenbände kommen. Beate übersetzte für mich, weil mein Deutsch sehr schlecht ist. Und dort fanden wir alles aufgelistet, was er zurückverlangte. Jeden Löffel, den meine ermordete Großmutter besessen hatte. Es war sehr anrührend, in der Akte sogar noch das Bild eines Schmetterlings zu finden, das mein Vater gemalt hatte.
Ruth Ton Mendelssohns Vater war nur einer von vielen Juden, die nach dem Ende der Diktatur noch einmal nach Deutschland reisten. Nicht zuletzt, weil sie sich der deutschen Kultur verbunden fühlten. Christiane Kehrel.
Also das deutsche Buch hat bei zumindest den gebildeteren Juden nie eine abseitige Existenz gehabt, sondern war immer im Mittelpunkt auch der Wohnung. Wir kamen in eine Wohnung in New York und ein entzückender über 90-jähriger Jude hörte, dass ich also Literatur interessiert bin und an was ich interessiert bin. Und dann kramt er aus seinem Regal Thomas Mann, der Zauberberg, raus in 2 Bänden und sagte, das möchte ich Ihnen schenken. Und das hat er 60 Jahre lang mit sich genommen, diese Bücher. Und dann hat er mir die in die Hand gedrückt. Das war so berührend.
Auch in Ruth Ton Mendelssohn ist die Erinnerung an die deutsche Kultur, aus der ihre Eltern kamen, bis heute lebendig. Sie, die nach eigenem Bekunden kaum Deutsch spricht, weiß noch genau, was ihre Mutter ihr vor über 60 Jahren vorgesungen hat, als sie, weit weg von der alten Heimat Köln, lange schon in Israel lebte.
Häschen in der Grube, like my mother used to sing to me when I was a very young child. Häschen in der Grube saß und schlief, arme Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Armes Hüsschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst. Hüsschen, hüpf, hüpf, hüpf.